Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Im frühen 18. Jahrhundert begann Europa und damit auch Österreich zuerst vereinzelt Afrika für sich zu entdecken. Forscher, Entdecker und Missionare bereisten den schwarzen Kontinent und brachten Sprachstudien, Erzählungen und mehr oder weniger große Erfolgserlebnisse der Christianisierung mit. Heute ist die Auseinandersetzung mit Afrika sehr vielfältig geworden. Eine davon ist die wissenschaftliche. Sie ist Teil anderer global ausgerichteter Studienprogramme, gleichzeitig aber auch ihre eigene wissenschaftliche Disziplin, die Afrikawissenschaften. Weltweit gibt es Institute und Forschungseinrichtungen, die sich mit dieser Disziplin auf unterschiedliche Weise befassen. Mein Name ist Doris Bauer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Mit meinen vier Gästen möchte ich heute über genau diese akademische Disziplin sprechen. Meine Gäste sind drei vom Institut für Afrikawissenschaften und ein Kollege vom Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, alle an der Universität Wien. Und zwar sind das Dr. Tomi Adiaga von den Afrikawissenschaften. Sie ist Literaturwissenschaftlerin. Emanuel Harisch, er ist Studienassistent am Institut für Afrikawissenschaften. Anno Sonderecker, er ist Historiker und auch von den Afrikawissenschaften. Und Dr. Peter Rohrbacher vom Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. Wir sehen schon, die Auswahl der Gäste heute bestimmt den Fokus unserer Afrika-Wissenschaften-Sendung. Sie wird historisch werden, sie wird literarisch werden. Und wir werden natürlich auch die Lehre und die studentische Seite ein bisschen mit einbringen. Vielen Dank, dass ihr alle zu mir ins Studio gekommen seid heute. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr euch jeder einzeln mit ein paar Worten noch kurz vorstellt. Wir fangen zu meiner Rechten an. Tomi, bitte stelle ich mit ein paar Sätzen kurz vor.
Ja, vielen Dank, Doris. Ich unterrichte Literaturwissenschaft in unserem Institut und es ist ein ziemlich schönes Erlebnis für mich. Dankeschön.
Danke, Peter, bitte.
Ja, hallo Doris. Ich bin an der Kultur- und Sozialanthropologie derzeit einem Buchprojekt beschäftigt, das sich nennt Völkerkunde in der NS-Zeit, die Wiener Völkerkunde in der NS-Zeit. Und da werden auch die Afrika-Wissenschaften eine wichtige Stellung einnehmen.
Dankeschön, Peter. Emanuel.
Ja, ich danke auch für die Einladung zuerst. Ich bin zurzeit Studienassistent bei der Birgit Englert am Institut für Afrika-Wissenschaften und mache meinen Master dort und auch auf der internationalen Entwicklung. Ja.
Arno.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin als Senior Lecturer beschäftigt am Institut für Afrika-Wissenschaften und dort eigentlich im Bereich der Geschichte tätig, Geschichte und Gesellschaften und wissenschaftsgeschichtlich ja, ist auch ein großes Schwerpunktinteresse bei mir.
Dankeschön. Für euer Fach gibt es mehrere Bezeichnungen. Es gibt die Afrikanistik, es gibt Afrikawissenschaften, es gibt African Studies, es gibt Afrikanologie, habe ich gelesen. Wovon sprechen wir, wenn wir von Afrikawissenschaften sprechen, Arno?
Ist eine gute Frage, in der Kürze sehr schwierig zu beantworten, weil, wie schon gesagt, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen, auch in unterschiedlichen Sprachen, in unterschiedlichen nationalen Zusammenhängen ist die Sache eben sehr verschieden ausgestaltet gewesen und geworden. Und dementsprechend ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner derjenige, dass Afrika im Fokus steht, der disziplinäre, methodologische Zugang oder auch die disziplinäre Perspektive ist eigentlich wirklich extrem potenziell vielfältig und kann eigentlich, zumindest wenn man es global beantworten will, überhaupt nicht herangezogen werden zur Bestimmung dessen, was Afrika-Wissenschaften sind. Wissenschaftsgeschichtlich ist quasi der Begriff Afrikanologie wahrscheinlich der untypischste. Den findet man vor allem im französischen Kontext bis zu einem gewissen Grade. Afrikanistik ist eine Bezeichnung, die für den deutschsprachigen Konnex sehr auf eine lange Tradition zurück verweist. Und Afrikawissenschaften ist eigentlich eine Art von Eindeutschung des englischen Begriffs African Studies.
Und wie grenzt sie sich jetzt aber ab? Also wir haben, es gibt ja die Ägyptologie, ist ja auch ein eigenes Fach, gehört eigentlich auch zu Afrika.
Eben die Abgrenzung ist eine, die eigentlich immer von Fall zu Fall sehr verschieden ist, von Standort zu Standort sehr verschieden ist, von Land zu Land sehr verschieden ist. Also das kann man im Allgemeinen eigentlich wirklich nicht beantworten, weil es gibt Standorte, die ganz, ganz stark ein philologisches Profil haben und Teil der Afrikawissenschaften sind. Es gibt andere Standorte, die haben ein sehr stark linguistisches Profil. Es gibt wieder andere Standorte, die haben ein stark literaturwissenschaftliches Profil. Es gibt andere Standorte, die haben ein ethnologisches Profil sehr stark. Und bündeln aber trotzdem quasi Kompetenzen über dieses Gebiet. Deswegen ist vielleicht der Einfachheit halber die Setzung mit dem Begriff Arealwissenschaft noch am tauglichsten. Aber auch der Begriff wirft eigentlich Schwierigkeiten auf.
Tommy, ich würde dich gerne fragen, gibt es sowas wie eine universelle Afrikanistik? Wenn man sagt, es geht um Afrika, aber kann man einen ganzen Kontinent mit einer Wissenschaft abdecken?
Eigentlich nicht. Es erweitert sich ständig. Heute ist Rede auch von afrikanischer Diaspora-Studien. Es gibt auch Black British Studies. Es gibt immer wieder was Neues. Also man kann es nicht so abgrenzen oder einfach es, wenn man das versuchen würde, ist es eher, das heißt, dass man es verkleinert und abgrenzt und das ist nicht möglich.
Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, das umfasst also, obwohl es Arealkunde ist, nicht nur den Kontinent Afrika, sondern auch die Afrikaner, Afrikanerinnen, die in der Diaspora leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den kommen wir später noch zurück. Anna und Peter, ich würde euch jetzt gerne fragen, ihr seid beide Afrikawissenschaftler, sage ich jetzt mal. Ihr seid aber an unterschiedlichen Instituten. Was spricht für das eine, was für das andere?
Das kommt von der Fragestellung und von der Beschäftigung. Hängt das einfach ab. Ich habe eigentlich in beiden Feldern gearbeitet und das ist also eigentlich austauschbar, würde ich sagen. Aber ich möchte anknüpfen, was der Anno angesprochen hat mit dieser Standortausrichtung. Das hat mir gut gefallen. Denn in Wien haben wir wieder eine ganz besondere Ausrichtung, nämlich dass die Afrikanistik sehr stark mit der Ägyptologie verbunden ist. Und das Ganze ist aus der Orientalistik eigentlich erwachsen und ist eigentlich eine sehr philologisch orientierte Disziplin gewesen, als das Fach an der Universität Wien gegründet wurde 1923, eigentlich verhältnismäßig spät. Die Orientalistik gibt es schon viel, viel früher. Und da hat man natürlich auch immer gefragt nach der Institutsgründung, wie alt ist eigentlich dann die österreichische Afrikanistik? Ja? Diese afrika-zentrierte Forschung. Nämlich immer aus einer philologischen Fragestellung heraus, ja. Und da hat man halt versucht, Wortlisten zu finden von afrikanischen Sprachen, die gesprochen wurden, die also wirklich erhoben wurden, empirisch erhoben wurden. Und wenn es dann von einem Österreicher oder einer Österreicherin ist, dann könnte man also sagen, da ist der Beginn, ne? Der zeitliche Beginn. Und da gibt es also einen Namen, ne? Und der wird also mal mit Gerolamo Selagato bezeichnet.
Ja, wir kommen zum geschichtlichen Aspekt der österreichischen Afrikawissenschaft ein bisschen später noch. Ja, Arno, bitte.
Ich möchte nur noch vielleicht zur Klarstellung hinzufügen, was der Peter jetzt gesagt hat, bezieht sich auf eine etwas länger zurückliegende Phase in der Entwicklung der Afrikawissenschaften in Österreich. Das Institut für Afrikawissenschaften, so wie es quasi jetzt besteht, ist unter dem Namen Institut für Afrikanistik dann vor jetzt 40 Jahren eigentlich gegründet worden ins Leben. 1978. Genau, ab Jänner 1978 ist es quasi hat es zu laufen begonnen. 1977 ist der entsprechende Beschluss gefallen. Insofern sind die 40 Jahre ungefähr der Zeitraum, der hinkommt. Seitdem, würde ich sagen, hat sich die Verbindung zur Ägyptologie relativ rasch und sehr stark eigentlich gelockert, der vorher institutionell vorhanden war und insofern dann auch personell vorhanden gewesen ist.
Tommy, man sagt, die Wiege der Menschheit liegt in Afrika. Wo liegt die Wiege der Afrika-Wissenschaften?
Auch in Afrika. Sowohl in Afrika als auch in Österreich.
Was sagen die anderen dazu?
Ja, ich finde, das ist eine Meinung? In gewisser Weise eine hervorragende Antwort. Nicht zufällig kommt es von einer nigerianischen Kollegin. Aber sie hat tatsächlich einen Punkt, weil im frühen 19. Jahrhundert, als quasi zum Beispiel die Sprachforschung massiv begonnen worden ist, waren natürlich hier Afrikaner und Afrikanerinnen mit beteiligt. Auch wenn dann die ersten Vokabularien, die ersten Grammatiken afrikanischer Sprachen von Europäern veröffentlicht worden sind, in der Erarbeitung dieses Wissens waren von Anfang an Afrikaner federführend.
Das heißt, man kann nicht von Anfang an sagen, es war nicht, der Westen kam nach Afrika und hat beforscht über die Leute und über die Menschen, sondern es war ein Miteinander, kann man das so sagen?
Das allerdings nicht als solches dann dargestellt wurde, ja. Publiziert wurde.
Wenn wir in die Jetztzeit zurückkommen, oder heute, beforscht auch Afrika, so wie der Westen, ich sage jetzt mal bewusst der Westen oder der globale Norden, die Afrika-Wissenschaften betreibt. Gibt es in Afrika auch? Tommy, ich glaube, du warst auf einem Institut für African Studies in Südafrika, erinnere ich mich da richtig?
Ja.
Ja, also das spricht dafür, wie forscht man in Afrika über Afrika?
Eigentlich ist das unterschiedlich. Das heißt, man kann es nicht verallgemeinern, sondern ist es von Land zu Land eigentlich anders. Und deshalb kann ich es nicht verallgemeinern.
Kann man nicht pauschal sagen.
Ja, Emanuel, bitte. Ja, also ich würde mich da anschließen, dass das regional sehr unterschiedlich ist. Denke aber schon, dass in der Phase nach der unmittelbaren Dekolonisierung in den 1960er Jahren, dass da doch sehr stark versucht wurde, von den neuen unabhängigen Staaten die eigenen Universitäten stark zu fördern und sozusagen die erste junge Generation, also nach der Unabhängigkeit die erste junge Generation afrikanischen Historikern, Historikerinnen, Linguisten etc. sehr, sehr stark und auch sehr präsent waren oder deutlich präsenter waren als heute insgesamt im globalen akademischen Diskurs, dass sich das aber nach der vor allem ökonomischen Krise in den 70er Jahren wieder deutlich reduziert hat. Also Afrika, also Forscher, Afrika-Forscherinnen, die in Afrika basiert sind, heute weiterhin stark unterrepräsentiert sind im globalen akademischen Diskurs, also vor allem wenn es um Publikationen, um gewisse Journals geht, die Forscherinnen meistens an angloamerikanischen Universitäten eigentlich forschen und die Journals auch dort basiert sind. Also hier herrscht, glaube ich, noch ein starkes Ungleichgewicht und auch die finanziellen Ressourcen sind nach wie vor in vielen afrikanischen Universitäten deutlich begrenzter.
Aber das ist kein Phänomen der Afrika-Wissenschaften per se, oder? Das ist wirklich generell, dass die afrikanischen Universitäten einfach weniger Mittel haben und damit sich viel schwerer tun, in High-Ranking-Journals zu publizieren. Sehe ich das richtig? Also, ja. Thank you. Willkommen zurück bei Welt im Ohr, willkommen zurück bei uns im Funkhaus, im Studio. Wir sprechen über die Afrikawissenschaften als akademische Disziplin heute. Wenn ihr vier jetzt an eure Arbeitsbereiche denkt, welche Rolle spielt lokales Wissen bzw. die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus, die direkt in Afrika stationiert sind? Welche Rolle spielt das? Gibt es es nicht? Wer hat eine Erfahrung hier? Keine Zusammenarbeit? Emanuel, ja bitte.
Also lokales Wissen in dem Sinn, dass, also ich habe mich beschäftigt, also ich habe ein Semester in Dar es Salaam studiert und beschäftige mich jetzt in meiner Masterarbeit mit den Werken, die dort produziert wurden, was dort gedacht wurde. Das waren natürlich nicht nur Afrikanerinnen, die dort gelehrt haben, aber auch und verstärkt dann ab den 1970er Jahren. Und haben natürlich eine eigene Sichtweise, also natürlich verschiedene Stimmen, aber insgesamt hatte die Uni da ein ganz ein eigenes Profil, obwohl vielschichtig, aber wird zum Teil auch von einer Schule gesprochen. Ja, ist vielleicht auch eine Form des lokalen Wissens, sich einfach die akademische Produktion an verschiedenen afrikanischen Unis anzusehen in gewissen Perioden. Ja.
Und bleiben wir gleich dabei. Wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen vom Institut von Dar es Salaam? Wie waren deine Erfahrungen jetzt als westlicher Forscher, der kommt und über Afrika forscht, ganz pauschal gesagt?
Ich denke, hier gibt es auch unterschiedliche Reaktionen von sicher zum Teil berechtigter Ablehnung über ja, Duldung, Ignorieren bis auch Zusammenarbeit. Also ich denke, es ist ein ganzes Spektrum vertreten.
Gibt es in... Ja, bitte.
Ja, ich möchte mich auch dazu äußern. Ich komme ja von der Kultur- und Sozialanthropologie und hier ist natürlich die Feldarbeit, die Zusammenarbeit mit lokalen Experten und Experten natürlich essentiell und das ist also eine ganz lange Tradition. In meinem Fall wäre es also Namibia, eine Feldforschung, wo wir versucht haben, eine Oral History gemeinsam zu rekonstruieren, die also über 100 Jahre zurückliegt, konkret also der Kolonialkrieg der Deutschen gegen die Nama-Bevölkerung, dass das also sehr leidvoll ausgegangen ist und daraus sind natürlich gewisse Tradierungen entstanden auf der kolonialen Seite, die also in den Archiven schlummern, beziehungsweise in der lokalen Bevölkerung, das also über Generationen weitergegeben wurde. Und das eben auszutauschen, das ist also wirklich etwas sehr Schönes gewesen. Und die Frage, ob das auf Anklang stieß oder auf Ablehnung, das hat sich eigentlich überhaupt nicht gestellt. Denn wir haben einfach die Sachfragen klären wollen gemeinsam und das war eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit.
Und das war aber eine Zusammenarbeit jetzt rein auf akademischer Ebene oder auch mit der Bevölkerung vor Ort?
Was ist akademisch? Ne?
Naja, seid ihr aus der Uni rausgegangen oder habt ihr die Archive durchwühlt?
Oral History, das heißt, man muss Interviews führen.
Ne? Ja.
Das heißt, man spricht mit jenen, die also etwas über diese Sachfragen aussagen können und ja, also man schläft dann auch dann dort und man teilt das Leben dann vor Ort, ne? Das ist ganz klar. Also da ist keine Universität weit und breit dann. Ne?
Bitte, Tommy.
Ich möchte nur etwas hinzufügen. Nur so kann es funktionieren, weil man außerhalb der Universität gehen muss, um überhaupt irgendwas erfahren zu können. Nur so geht es.
Ja, sehr schön gesagt. Magst du was sagen?
Ja, gern. Ja. Also lokales Wissen quasi zu berücksichtigen, einzubinden oder teilweise in Erfahrung zu bringen, wie wenn man Oral History oder eben Interviews führt, ist was sehr, sehr Zentrales. Insbesondere dann, wenn es um Zusammenhänge geht, wo quasi man nur etwas in Erfahrung bringen kann, nur etwas wissen kann, wenn man quasi mit Leuten vor Ort ins Gespräch kommt. Es gibt aber natürlich auch viele Bereiche in den Afrikawissenschaften, wo das unmöglich ist, einfach deswegen, weil die Geschehnisse, an die Fragen gerichtet werden, vor so langer Zeit passiert sind, dass man hier quasi an Grenzen stößt und wo dann andere Quellen quasi aufgetan werden müssen. Aber selbst in solchen Zusammenhängen ist es sehr, sehr wichtig zu versuchen, lokal an solche Quellen quasi anzudocken und nach ihnen zu suchen. Weil die Bilder, die aus der Ferne gemacht werden, können durchaus was Wahres, was Brauchbares zutage fördern, aber sie kommen aus einer gewissen Distanz und ja, gehen auch zurück auf Fragen, die sehr weit weg sind meistens von dem, was die Lebensrealität von heute lebenden Afrikanern, Afrikanerinnen darstellt und dementsprechend auch, was deren Interessen eigentlich sind. Und das ist etwas, was sich Afrika-Wissenschaftler, glaube ich, immer wieder vor Augen führen müssen, egal wo sie sind, dass egal wofür wir uns quasi als Individuen interessieren, wir uns eigentlich auch die Frage immer wieder zumindest in Erinnerung rufen müssen, interessiert das auch Leute in Afrika und in welchem Verhältnis steht das zueinander?
Ja, du hast jetzt gesagt, Die Sache mit der Distanz, wie ist denn das mit der Oral History, in welchen Sprachen, welche Sprachen bedient ihr euch dort? Sind das Kolonialsprachen oder arbeitet ihr mit Übersetzern oder sprecht ihr lokale Sprachen? Wie funktioniert das?
Ja, im günstigsten Fall ist es natürlich die Sprache, die der andere dann auch spricht, im günstigsten Fall. Das ist aber nicht immer so leicht möglich. In meinem Fall war es so, dass in Namibia eine Kolonialsprache auch die Verkehrssprache war und zum Teil auch die erste Fremdsprache, also vor Englisch, nämlich Afrikaans. Und das habe ich mir eben angeeignet. Aus dem Deutschsprachigen heraus war das jetzt nicht so schwierig. Natürlich, wenn man dann arbeitet, muss man dann schon auch Vokabular mitbringen, aber man hat sich also in dem Fall jetzt auf Afrikaans, es waren ältere Personen, die da interviewt wurden, die Jüngeren hätten es auf Englisch gemacht.
Wenn jetzt ihr seid jetzt alle in der Lehre, beziehungsweise Emanuel, du bist noch im Studium, aber auch schon Studienassistent, also auch schon ein bisschen in Richtung im Betrieb drinnen, sage ich jetzt mal, gibt es bei euch, ich hoffe, ich kann mich jetzt richtig ausdrücken, in euren Arbeitsbereichen die Möglichkeit der Reflexion darüber, dass ihr als westliche Forscher einen Kontinent beforscht, jetzt pauschal gesagt, der mit dem Westen oder dem globalen Norden in der Vergangenheit nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht hat. Ist das Teil eurer Arbeitsbereiche, diese Reflexion darüber, wo man sich als westlicher Forscher sieht in dem Ganzen? Arno, du nickst schon so ein bisschen.
Ja, definitiv. Also in meinem Fall ist das eine der zentralen Aufgaben eigentlich in der Lehre, die ich versuche auch zu erfüllen. Einerseits einfach durch Wissensvermittlung über quasi Kolonialgeschichte in Afrika, aber unter Berücksichtigung afrikanischer Perspektiven darauf.
Wie bekommt man die afrikanischen Perspektiven?
Die bekommt man, indem man quasi auf lokales Wissen zurückgreift, indem man auf die Produktion, insbesondere die kolonialkritische und antikoloniale historiografischen Traditionen auch zurückgreift. Und die natürlich ihrerseits, die müssen auch kritisch gelesen werden. Aber dennoch, es gibt im Prinzip seit den 1950er Jahren eine wirklich ganz, ganz reichhaltig und immer reichhaltiger gewordene Literaturproduktion, in der lange, aber auch kürzere Zeiträume der afrikanischen Geschichte sehr intensiv beforscht wurden. Und hier ist jedenfalls bis in die frühen 1980er Jahre ein Korpus von Wissen gerade in einer Afrika-zentrierten Perspektive entstanden, an dem man meines Erachtens unbedingt anknüpfen muss. Seit den 80er Jahren ist ein bisschen Karrierismus in die afrikanische Historiographie eingezogen und das ist ein großes Problem. Also die alte Kolonialgeschichte, die alte Imperialgeschichte verkleidet sich heutzutage und tritt mitunter als afrikanische Geschichte auf, ist es aber zumindest in meiner Perspektive sehr selten, weil diese Afrika-Zentrierung im Ansatz fehlt. Und das hängt unter anderem mit etwas zusammen, was Emanuel vor einiger Zeit angesprochen hat, nämlich dass speziell die historische Disziplin in vielen Teilen Afrikas seit den 80er Jahren in eine Krise geraten ist. Und dementsprechend afrikanische Historiker, die ihre Problemstellungen wirklich jetzt auch quasi im globalen Norden hörbar formulieren konnten, die sind weitgehend weggefallen. Also die afrikanischen Historiker, die heutzutage publizieren und einen großen Namen international haben, sind fast alles Personen, die in den 80er Jahren den Kontinent verlassen haben. Und die meisten von ihnen sind in den USA tätig geworden.
Aber was war das für eine Krise? Wie ist es dazu gekommen?
Die Ökonomie ist quasi hier ganz einschneidend, weil die neuen Staaten dann nicht mehr so neu, nachdem sie doch dann 20 Jahre Existenz als postkoloniale Staaten bereits hinter sich hatten, hatten ganz einfach nicht mehr die Mittel, die in der, also die finanziellen Mittel, die in der frühen Unabhängigkeitsphase noch vorhanden waren. Und in diesem Zusammenhang sind Universitäten ausgedünnt worden. Und gerade die Geschichtswissenschaft, so wie sie sich auch postkolonial in den ersten Jahren wirklich fest verankert hat, ist eine kritische Disziplin. Und die Kritik wird leider von Staats wegen als erstes totgemacht im Falle ökonomischer, politischer Krisen. Und darum, glaube ich, haben insbesondere also historische Institute extrem darunter gelitten, aber es trifft natürlich die Universitäten insgesamt. Also
es trifft auch allen anderen Bereichen. Also man kann nicht nur sagen, dass es nur die Historiker betrifft, sondern die Universitäten sind stark, die Mittel sind stark zurückgegangen und auch die Lernmittel sind auch fast ausgeblieben. Und,
aber ist das jetzt seit den 80ern ein Abwärtstrend oder kontinuierlich?
Ja, kontinuierlich, ja, richtig.
Gut, dann kommen wir, gehen wir ein Stückchen zurück in der Zeit. Peter, du hast ja schon angefangen anzusprechen, die österreichische Afrikawissenschaft oder Afrikanistik. Woher kam das Interesse der Österreicher, sich mit Afrika zu befassen und wann ungefähr?
Ja, woher? Das ist eigentlich allgemein bedingt, dass also der Kontinent, das Innere, also relativ unbekannt war in Europa und da ist eben Österreich, oder damalige Monarchie, nur eine Region, die sich also da interessiert gezeigt hat. Aber jetzt von unserer Disziplin, ich habe ja die Geschichte vorher angedeutet, man kann also sagen, es ist der Nil und also das Tor in das innere Afrika immer schon seit der Antike als solches gesehen worden. Und Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es also einen Modernisierungsschub in Ägypten, dass also der Gouverneur des Osmanischen Reiches für die Region Ägypten die Modernisierung umsetzen möchte und ehrgeizig auch den Süden für sich erobern möchte. Und mit dieser Modernisierung kamen eben auch die Händler, die Konsulate, die Vertretungen der einzelnen Nationen, die Missionen und dieser ganze Reigen der Interessensvertreter, könnte man sagen, in diese Region. Und für Österreich war es eben konkret im Jahr 1920, wo eben ein lombardisch-venezianischer Apotheker, so wird es berichtet, bei einer Expedition in Richtung Sudan unterwegs war und tatsächlich von einem nubischen Dialekt 6 Seiten Wortlisten notiert hat von sprechenden Nubiern. Und das ist tatsächlich veröffentlicht worden. Und weil eben damals die Lombardei zu Österreich gehörte, meint man eben, man kann hier als einen Beginn ansetzen. Muss man aber nicht zwingend. Ja? Das ist auch rein philologisch, aus der philologischen Sicht.
Ja, du hast die Region angesprochen. Das heißt, man hat im Norden angefangen und hat sich mal den Nil entlang gearbeitet. Und
tatsächlich ist dann der nächste Schritt gewesen, dass man dann weiter nach Süden noch vordringt. Und da wäre das zweite Moment, das für Österreich sehr wichtig ist, das ist also die katholische Mission, die also hier ab 1850 sehr aktiv wird. Und zwar gemeinsam mit dem Vatikan, aber auch mit dem Kaiserhaus, also Josef, Franz Josef I., der sich hier natürlich auch von den Handelsinteressen was erwartet, dass also hier Missionsstationen gegründet werden. Interessanterweise von Tiroler Missionaren sind also darunter geschickt worden, die vor allem von Brixen aus, also von Südtirol. Das heißt, wir haben das zweite Moment, dass eine Region, die heute nicht mehr Teil Österreichs ist, dass hier also eine Wiege des Faches liegt. Und diese Missionare wurden eben angehalten, dass sie wieder Wortlisten von damals unbekannten Sprachen erstellen. Und so geht es also sukzessive. Und so sind also hier nubische und sogenannte nilotische Sprachen also als die ersten dokumentiert worden, und zwar auf einer Weise, wenn ihr wollt, kann ich da ein bisschen drüber reden, muss ich aber nicht, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, und zwar merkenswert hohen Niveau, wo also die Briten und Franzosen also gar nicht mithalten konnten, Deutschland auch nicht. Das war wirklich etwas sehr Bemerkenswertes.
Ja, ich möchte zwischendurch, magst du was sagen?
Ja, ich weiß nicht, ob das so ohnehin gekommen wäre, aber es gibt dann noch ein drittes Moment, wenn ich fortsetzen darf, etwas später, wo dann quasi die akademische Beschäftigung in Österreich auch beginnt mit solchen nubischen Sprachen zuerst. Und da ist Simon Leo Reinisch derjenige, der dann später erinnert worden ist als der Vater der Afrikanistik.
Der war aber auch Ägyptologe, oder?
Der war Ägyptologe, quasi Ägyptologie als eine Tochter der Orientalistik. Insofern war er Orientalist, Ägyptologe, und hat sich aber ganz massiv mit der afrikanischen Sprachenwelt auseinandergesetzt. Interessanterweise auch in kleiner, also nur unter Nutzung von kleinen Buchstaben hat er unter anderem auch ein monogenetisches sprachgeschichtliches Werk veröffentlicht zu einem Zeitpunkt, als gerade sich die Polygenese, das heißt ein ganz offensiver, extremer Rassismus durchzusetzen begonnen hat. Und dort hat er quasi die afrikanischen Sprachen eingeschrieben in quasi die Weltsprachen überhaupt als zugehörig in einer Geschichte. Also eine sehr, sehr besondere Arbeit zu einem frühen Zeitpunkt. Und er war derjenige, der dann quasi an der Ägyptologie, also in seinem, das Ordinariat war für Ägyptologie, aber das Ganze war eingebunden quasi in den größeren Verband der Orientalistik, anno dazumal, aber der diese Beschäftigung mit nubischen Sprachen, mit afrikanischen Sprachen gemacht hat. Und sein Nachfolger auf seinem ägyptologischen Ordinariat, Hermann Juncker, zu dem übrigens, wenn ich Werbung machen darf, Clemens Güttel, ein lieber Kollege und alter Bekannter von Peter und mir
zumindest. Hat ein Buch veröffentlicht.
Hat ein Buch veröffentlicht über Hermann Juncker, das gerade frisch im Druck, aus dem Druck gekommen ist. Und dieser Hermann Juncker war dann bei der Institutsgründung, quasi des Instituts für Ägyptologie und Afrikanistik im Jahr 1923, die treibende Kraft dahinter.
Ich wollte 150 Jahre springen, jetzt springe ich nur noch 100 Jahre. Immanuel, du bist der dem Anfang seines Studiums oder der Beschäftigung mit dem Fach noch am nächsten steht. Was beschäftigt heutzutage einen jungen Menschen, sich mit Afrika zu befassen?
Puh. Also ich glaube, da sind auch die Zugänge ganz unterschiedlich. Also wir haben schon eingangs angesprochen, dass das Feld der Afrikawissenschaften schon mal extrem breit ist. Also wir sind auch wirklich breit aufgestellt bei unserem Institut in Wien, also eben Geschichte, Literatur. Und dann der sprachliche Aspekt, aber es gibt auch extrem viele Verknüpfungen eben zu anderen Fachbereichen. Also es reicht eben über Populärkultur, im wirtschaftlichen Bereich, historischen Bereich etc., wo extrem viel Verknüpfungen, also ich denke, die Interessen der möglichen Studienanfänger und Anfängerinnen sind sehr divers, und das ist sehr persönlich, was vielleicht hier viele, viele junge Menschen verunsichert ist, dass kein fixes Berufsbild hinter dem Studium Afrikawissenschaften
steht.
Aber
das haben wir Germanisten auch nicht.
Ja. Und hier natürlich auch dann sehr viel Eigeninitiative und eben Kombination, denke ich mir, mit anderen Bereichen oder wirklich seinen Schwerpunkt, sein Feld zu finden. Aber es ist eben ein extrem vielseitiges Studium, und ich denke, meine Interessen haben sich natürlich auch geändert während des Studiums, also das muss ich auch sagen. Und vielleicht nochmal ganz kurz da anschließend zu diesem dieser wichtige Punkt der Selbstkritik und auch, denke ich, dass das Studium wirklich mir sehr geholfen hat, auch mein eigenes Afrika-Bild ganz stark zu verändern und viel dazu zu lernen und auch diese Selbstkritik, wie betrachte ich oder wie betrachten wir und wie verorten wir Afrika und wie ist es auch eingebunden in eben eine generell größere globale Geschichtsschreibung und diese Partikularität Afrika vielleicht ein bisschen zu überwinden. Also ich denke mir, die Zugänge und die Interessen mögen sehr divers sein und wie das Studium eben auch,
ja. Ja, wir machen wieder eine kurze Pause und dann werde ich mich Tomi zuwenden und mit ihr gerne ein bisschen über Literatur sprechen. Und natürlich mit allen anderen auch, wenn sie wollen. Willkommen zurück im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr. Ich bin Doris Bauer und wir sprechen über die Afrika-Wissenschaften. Wir versuchen heute in einer Stunde im Schnelldurchlauf 150 Jahre Wissenschaften und 4 Disziplinen abzudecken. Und jetzt kommen wir zur Literatur. Ich habe, wie ich mich sehr freue, eine Literaturwissenschaftlerin auch hier sitzen. Und ich wollte dich fragen, ohne es jetzt genau zu wissen, im subsaharischen Afrika, wir haben es vorher schon gehört, herrscht ja die orale Literatur, die orale Tradition relativ lange. Wie schaut es mit der schriftlichen Tradition im subsaharischen Afrika aus, jetzt literarisch bezogen?
Man soll nicht davon ausgehen, dass alle alte Sprachen auch schriftliche Traditionen haben. Es gibt sehr viele davon, die immer noch mündlich überliefert werden. Und bis man anfängt, sie auch schriftlich niederzuschreiben, wird es weiter so bleiben. Und es hat vor längerer Zeit gewesen. Und es gibt auch so lokale Gründe, weshalb sie manchmal noch keine schriftliche Tradition haben. Wegen Streitigkeiten zwischen die verschiedenen Sprachgruppierungen und so weiter oder Gruppen im Allgemeinen. Ja.
Und wie weit reicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit afrikanischer Literatur? Das kann man nie pauschal sagen, aber wo sind die frühesten wissenschaftlichen Zugänge zu Literatur aus bestimmten Regionen Afrikas?
Ja, es kommt drauf an, welcher Zusammenhang. Heutzutage redet man oft von anglophonen Literatur, frankophonen oder lusophonen Literatur, neben die einheimische, die Literaturen in einheimischen Sprachen. Also es ist einfach, es ist zu groß, um zu sagen, dass etwas Bestimmtes oder dass es aus einem bestimmten Zeitraum angefangen hat. Bis heute weiß man noch nicht ganz genau, wann es angefangen hat.
Und um es ein bisschen kleiner zu machen, wie war das in Nigeria? Du bist ja aus Nigeria und beschäftigst dich auch mit nigerianischer Literatur, habe ich gesehen.
Ja, ich würde eher sagen, dass es eigentlich seit den 40er Jahren erstmal in nigerianische Sprachen angefangen hatte und später dann ab den 50er Jahren auch auf Englisch geschrieben worden waren. Und dann ging es weiter.
Du hast vielleicht ein bisschen den Überblick, wie viel wird an afrikanischer Literatur übersetzt und reicht das, dass man sich wirklich ein Bild von Afrika machen kann?
Ins Deutsch?
Ins Deutsche oder ins Englische in Deutsch. Oder in eine, sagen wir, eine westliche Sprache? Also
direkt aus afrikanischen Sprachen oder nigerianischen Sprachen ins Deutsche oder im einfach so?
Gibt es auch die Variante, dass Nigerianisch erst auf Englisch und dann auf Deutsch übersetzt wird?
Nein.
Na dann die direkte Übersetzung.
Die sind nicht so viel eigentlich.
Gibt es nicht viel oder
doch,
wird nicht viel
circa
übersetzt?
Ich glaube, über 500 davon.
Werden übersetzt oder gibt es?
Gibt es.
Und wie viele werden übersetzt?
Sind übersetzt worden.
Also 500 sind übersetzt worden?
Über 500.
Mhm. Autoren oder Werke?
Werke.
Okay. Und wie siehst du das mit der Übersetzbarkeit von afrikanischer Literatur? Kann man, gerade wenn jetzt nicht aus den Kolonialsprachen, sondern aus den einheimischen Sprachen, kann man die so jetzt am Beispiel ins Deutsche oder ins Englische übersetzen, dass nichts verloren geht?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich weiß, dass ein Buch von Anicleti Kitereza in den 90er Jahren eigentlich aus der Kiswahili ins Deutsche übersetzt worden war. Und zwar in Kinder der Regenmacher.
Das
Kinder
ist
der Regenmacher.
Ein tansanisches Buch, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und es hat jetzt circa 30 Monate gedauert.
Lest ihr in afrikanische Sprachen, ihr meine anderen Gäste?
Also ich nicht mehr. Ich habe zweite Hälfte der 90er Jahre, als mein Hausherr, das ich lernen durfte und auch musste, als ich Student war, noch einigermaßen praktikabel war, habe ich Hausherr etwas gelesen. Aber das ist leider, also habe ich einschlafen lassen.
Was so anstrengend war?
Nein, weil ich irgendwie mit anderen Dingen plötzlich so beschäftigt war und irgendwann gemerkt habe, es ist irgendwie weg. Also ich kann es nicht mehr und ich müsste wieder sehr viel Zeit investieren, um die Sprache einfach aufzufrischen und wieder auf ein entsprechendes Level zu bringen.
Und wie war dein Eindruck damals? Also wenn du es gelesen hast können in Hausa, dann warst du schon auf einem sehr hohen Niveau. Hättest du dir vorstellen können?
Also mein Niveau war nicht besonders hoch. Das, was ich gelesen habe, war allerdings auch nicht besonders niveauvolle Literatur, sondern wird hierzulande halt auch als Trivialliteratur bezeichnet werden. Aber ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich ein zumindest im hausersprachigen Raum Nordnigerias insbesondere, dort gibt es eine ganz reiche Publikationslandschaft von Literatur in Hauser, in schriftlicher Form. Und das sind vor allem also, ja, Krimis sind sehr beliebt und andere Genres, die jetzt aber wirklich keine, also die sind geschrieben für die Leute, für die einfachen Leute. Und insofern, also versagen sie vor den Kriterien, die man, wenn man einen literarischen Kanon vor Augen hat, relativ schnell.
Das heißt, die werden einfach aber auch nicht übersetzt.
Aber das ist dann natürlich auch für jemanden mit sehr limitierten Sprachkompetenzen in der Sprache durchaus bewältigbar gewesen.
Ja, Emanuel, du hast genickt. Wie sind deine Erfahrungen?
Ja, also ich denke auch, dass Sprache ein ganz essentieller Punkt ist. Also ich durfte auch 2 Jahre Swahili-Studium an der Uni, also bei unserem Institut. Und da haben wir schon einige Texte gelesen, bis hin zu Romanen. Und ja, wäre vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, die Swahili-Literatur und das lange, lange Erbe auch der Swahili-Literatur, also zuerst noch in arabischem Skript und dann, glaube ab den 30er Jahren erst lateinisiert worden. Und wo es eben auch sehr, sehr viel Oralliteratur gibt, aber eben auch eine sehr reiche, reiche Literaturtradition im ostafrikanischen Raum.
Ja. Ja, Tommy, welchen Beitrag kann die Literatur leisten, dass der Westen oder der globale Norden Afrika besser verstehen kann? Oder gibt es einen?
Ja, die Autorinnen erzählen oft Geschichten, die über entweder Kolonialbegegnungen oder alltägliches Leben, die einfach solche Geschichten oder solche Erzählungen eigentlich dienen dazu, einfach andere Nicht-Afrikaner einen Einblick in das Leben dort zu geben.
Ja, bitte.
Ja, weil mit der lokalen Sprache hier jetzt gespielt wurde, also mir geht es ähnlich wie dem Arno. Ich habe natürlich auch Swahili gelernt, aber es hat natürlich nie zu einem Niveau geführt, dass ich dann also sozusagen Literatur lesen konnte. Aber ich würde anders argumentieren, ich würde so argumentieren, dass ich sage, allein die übersetzten Werke, also diese 500, die da angesprochen wurden, allein die einmal zu überblicken, das ist ja schon einmal sehr viel zu tun. Und im großen Buchmarkt gehen also diese vielen afrikanischen Autoren, die eigentlich übersetzt sind, auch unter. Also sie werden also kaum wahrgenommen. Ne? Und ich meine, am Anfang war natürlich das sehr wichtig für mich, dass ich so Autoren gelesen habe, die die Kolonialzeit kritisch reflektiert haben. Chinua Achebe, Things Fall Apart. Und das hat mir ja schon eine ganz neue Bildersprache auch eröffnet. Und das war auch ganz essentiell im Studium, muss ich schon auch betonen. Ne?
Ja, ich würde jetzt gerne weitermachen, weil wir haben nämlich nur noch nicht mehr so viel Zeit und ich würde gerne noch auf den wichtigen Punkt der Afrikanistik in Bezug auf die afrikanische Diaspora kommen. Und dazu stelle ich jetzt mal eine ganz provokante Frage. Würdet ihr, ihr seid Historiker und du bist Literaturwissenschaftlerin, würdet ihr eure Forschung als gesellschaftlich und oder politisch relevant bezeichnen und wenn ja, warum für die heutige Gesellschaft? Anne, ich fange bei dir mal an.
Das ist natürlich eine Frage, die man nicht unbescheiden beantworten kann. Natürlich ist die Arbeit gesellschaftspolitisch auch relevant. Das liegt einfach daran, dass wir hier in Österreich in einem Land sind, in dem Rassismus durchaus allgegenwärtig ist. Und insofern ist man hier konfrontiert mit einer Lebenswirklichkeit, die man als Afrikanist quasi zwar nicht am eigenen Leib erfährt, aber man kriegt immer mit, dass Kollegen, Kolleginnen und andere Menschen mit afrikanischen Wurzeln nicht entsprechend so behandelt werden, wie sie eigentlich anständigerweise behandelt werden sollten. Und angesichts dessen ist, glaube ich, jede Tätigkeit, die Afrika irgendwo und wenn es nur innerhalb der Universität ist, ins Bewusstsein rückt, politisch und gesellschaftspolitisch relevant.
Ja, Emanuel, wie siehst du das?
Ja, also ich würde auch sagen, diese Bewusstseinsbildung und ja, vielleicht stärker in den Fokus rücken und vorgefertigte oder festgefahrene oder eben auch durch, weiß ich nicht, Schulbücher transportierte Bilder zumindest ein Stück weit ändern zu können.
Aber hat man darauf als Afrika-Wissenschaftler Einfluss?
Schwierig. Also ich denke auch die Verbreitung der eigenen Forschung, das ist generell ein Problem der Universitäten. Die Reichweite der eigenen Arbeit, das Zielpublikum der eigenen Arbeit, das Ansprechen von anderen Zielgruppen außerhalb. Also ich glaube, das ist ein generelles Problem von akademischer Forschung. Die Arbeit hat sicher einen gewissen, aber ich denke, es wäre sicher... Wäre sicher wichtig, andere Kanäle zu überlegen, eine andere Verbreitung oder zumindest eine größere Reichweite zu erreichen und vielleicht ja ein bisschen ja, präsenter zu sein, auch in anderen Fora. Ja.
Ja, Peter, wie ist das bei dir als Kultur- und Sozialanthropologe oder
am Also Institut? Ich würde mal einen Begriff noch einbringen, den jeder kennt, aber noch nicht genannt wurde. Das ist also die geteilte Geschichte. Dass also ähnliche Schicksale vorliegen, die also diese Verbindungslinien, dass man die also aufzeigt und dadurch auch diese Bewusstseinsbildung überhaupt entstehen lassen kann. Und dann aber auch dieser Wissenstransfer aus Afrika nach Europa, von Europa nach Afrika, dass man also diesen Linien, diesen Traditionen eben nachgeht und das auch publik macht, aufzeigt. Und dadurch kann man also auch Menschen, die aus Afrika in Europa jetzt leben, zeigen, dass also hier vieles gemeinsam vorliegt. Ne? Und insofern spielen wir da schon auch eine Rolle, dieses Wissen einmal aufzuspüren und dann aber auch zugänglich zu machen.
Ich denke, dass diese Zusammenarbeit eigentlich schon in Literatur stattfindet, indem die Autorinnen, die jetzt in der Diaspora leben, sowohl über Afrika als auch über Diaspora, das Leben in Diaspora schreiben. Und man hat dieses Gefühl, dass man eigentlich beide Welten auch miteinander zusammenbringen kann und auch verstehen kann. Und auch ein Stück und auch daraus lernen kann. Und ich finde diese Entwicklung sehr positiv und auch beruhigend sozusagen.
Ja, Immanuel, du hast schön gesagt, es ist immer schwer, die Forschung irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist jetzt kein Spezifikum der Afrikawissenschaften. Gibt es Zusammenarbeit mit den Afrikanerinnen und Afrikanern in der Diaspora in Wien über Vereine, über sonst wo? Hat da jemand Erfahrungen?
Also es gibt solche Verbindungen, die laufen meistens über oder sehr oft durch persönliche Netzwerke. Gerade letzte Woche hat beispielsweise in Wien stattgefunden ein Fest anlässlich der Feier des 57. Nationalfeiertags der Republik Mali hier in Wien, und da war ein Kollege vom Institut für Afrikawissenschaften, Erwin Ebermann, eingeladen und meine Wenigkeit auch. Und das ist quasi nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen, und die verschiedenen Kollegen und Kolleginnen unterhalten hier quasi auch ihre jeweils eigenen Netzwerke, die teilweise aus ihrer regionalen Expertise hervorgehen, teilweise gewachsene Freundschaften liegen dem zugrunde, also ein ganzes, manchmal auch professionelle Zusammenarbeit in der einen oder anderen Hinsicht.
Was für Reaktionen bekommt man heutzutage, wenn man sagt, man studiert Afrikawissenschaften? Oder man lehrt sich, fang mal bei dir an, der sie noch studiert.
Ja, es kommt natürlich auf den Freundes- oder Bekanntenkreis an. unterschiedlichste Reaktionen. Ich glaube, es kommt auch immer sehr stark darauf an, wie man das framet. Also zum Beispiel auf afrikanische Geschichte und Sprachen, vor allem der sprachliche Aspekt, interessiert die Leute eigentlich oft. Es kommt aber eigentlich zwangsläufig immer die Frage, ja, und was macht man dann? Ne? Also das ist schon eigentlich ein Begleiteffekt. Das kann man eigentlich dann schön ausweichen, indem man gleich auch irgendwie so eine Richtung oder Ähnliches dazu gibt. Oder ich meine, wie gesagt, man ist da durchaus vorbereitet. Aber ja, reicht von wirklich Interesse über Verwunderung bis halt auch, ja, so, was macht man überhaupt? Das ist ja total unnötig. Also
Ich hätte eine Episode, die mir heute vor kurzem passiert ist. Ich habe die Tochter eines Bekannten getroffen, die ist 13 Jahre alt. Also ich erzähle das, um zu zeigen, es gibt wirklich Hoffnung, weil sie hat dann so gemeint, du bist an der Uni, oder? Und ich sage, ja. Und sie sagt, was machst du? Ich erinnere mich nicht mehr. Und ich sage, Geschichte Afrikas. Und sie, cool.
Genau so soll es sein. Das ist fast ein schönes Schlusswort. Wir sind auch fast am Ende der Sendezeit. Ich habe jetzt noch eine Ja-Nein-Frage für jeden von euch. Ich habe euch zwar schon so bezeichnet, ohne euch aber vorher zu fragen, ob das eigentlich so ist. Würdet ihr euch als Afrika-Wissenschaftler und Afrika-Wissenschaftlerin bezeichnen? Oder spezifiziert sie eher? Ich fange mal da an. Arno?
Wenn ich genötigt werde, sage ich eher Afrika-Historiker.
Okay, Emanuel?
Würde ich auch sagen.
Bei mir hat sich ein bisschen verlagert, weil ich ja nicht mehr auf der Afrikanistik oder am Afrikanistik-Institut tätig bin, sondern auf der Kultur- und Sozialanthropologie und beschäftige mich auch mit anderen Regionen. Insofern sage ich eher inzwischen Wissenschaftshistoriker. Ja. Der sich mit dem Kontinent Afrika beschäftigt.
Okay. Ja. Tommy, bist du Afrika-Wissenschaftlerin?
Ja, ja und ja.
Ausgezeichnet. Gut, wir sind am Ende. Ich muss jetzt schnell machen. Ich habe die Zeit übersehen. Das war Welt im Ohr für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Studiogästen. Die Welt im Ohr ist eine Sendereihe der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD. Die besteht aus der Kommission für Entwicklungsforschung und dem EPIR-Programm, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In 2 Wochen gibt es uns wieder und jetzt gibt es noch 2 kurze Ankündigungen.
Die 7. Österreichische Entwicklungstagung Sozial-ökologische Transformationen jetzt. Vom 17. bis 19. November an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Zum Programm und zur Anmeldung besucht die Homepage des Paulo-Freire-Zentrums unter www.pfz.at.
Die Filmtage Wissen schafft Entwicklung finden am 2. und 7. Dezember 2017 im Top-Kino in Wien statt. Es erwarten euch Filme und Gespräche mit Gästen aus Wissenschaft und entwicklungspolitischen NGOs. Im Fokus stehen heuer Burkina Faso und Äthiopien. Wissen schafft Entwicklung ist eine Kooperation mit dem Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit im Rahmen von This Human World, das internationale Filmfestival der Menschenrechte. Die Filmtage werden von der ÖAD-Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit veranstaltet. Nicht vergessen, 2. und 7. Dezember im Top-Kino in Wien. Nähere Informationen und Programm unter www.kef-research.at.